Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung.
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadensstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende.
Schnell die Antivirusprogramme.
Schon dabei.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Ja, guten Abend, liebe LoRa-Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Hackerfunk. Am Mikrofon da und an der Regler der Fenty. Und mit mir im Studio sind noch drei andere Leute. Jetzt müssen wir mal schauen, ob da die Mikrofon funktioniert. Nämlich haben wir die Lili da.
Hallo,
ja, also ich höre dich da im Kopfhörer. Funktioniert im Kopfhörer jetzt?
Ja, jetzt ist gut.
Ah, wunderbar. Dann haben wir zum ersten Mal dabei den Falcon.
Ja, salut zusammen.
Und bereits auch bekannt, der Fabio.
Ciao zusammen.
So, wir erzählen euch heute, wir machen heute mal ein bisschen einen Blick über den Tellerrand, über die Grenzen auf Deutschland und generell mal ein bisschen in Europa rundherum. Zuerst noch schnell ein paar News vom CCC Zürich, vom Chaos Computer Club Zürich. Zwar ist das mehr eigentlich interner, nämlich haben wir jetzt endlich ein abschliessbares Chaosbüro im Doc 18. Jetzt doch mal noch die Käfer durchgeschafft, dass sie auch Angeln bekommen hat und haben jetzt so ein kleines Plätzchen, wo wir unsere Computer können hinstellen können. Im Moment haben wir allerdings noch ein kleines Puff da drin. Und in Bezug auf Doc 18 ist die Lage ein bisschen unklar gewesen, ob wir dort raus müssen oder nicht, aber letzte Neuigkeiten sind, dass wir doch noch ein Weile bleiben können. Also dürft ihr uns gerne mal besuchen im Doc 18. Der nächste Treff ist am Dienstag. Wenn ich das recht im Kopf habe. Ja, das letzte Mal war am Mittwoch. Dann ist am Dienstag der... Wievielte September? Auf der nächste Dienstag. So, aber jetzt zu unserer Sendung. Wir sind heute wieder im schönen, warmen LoRa-Studio. Und das bedeutet, dass nicht nur wir heute schwätzen, sondern ihr könnt uns anrufen, und zwar auf Telefonnummer 044 576 24 00 Also nochmal von vorne. Radio LoRa hat im Studio Telefonnummer 044 567 24 00 044-567-2400. Da könnt ihr uns anrufen und ja, ich hoffe mal, dass es dann auch klappt. Das sehen wir dann noch. Zuerst machen wir jetzt aber mal ein Stück Musik. Nämlich das Stück Candytron vom KB. Jetzt muss ich das noch schnell suchen. Erzähl dir doch mal schnell etwas.
Ja, also wir können ja noch mal kurz auf den Chaos-Treff eingehen. Also wie gesagt, wir... Das ist wie gehabt, am Dienstag und am Mittwoch alternierend führen wir das bei uns durch. Und natürlich sind alle herzlich willkommen. Wie gesagt, wir haben jetzt ein kleines Chaosbüro. Also wir haben das eigentlich vorher schon gehabt, jetzt ist es einfach abschliessbar. Ist von dem her nicht wirklich ein Novum. Und wir freuen uns um jeden Besuch. Also wir sind auch sehr erfreut darüber, dass eigentlich seit jetzt Monaten haben wir immer eine steigende Anzahl von Teilnehmern. Und das freut uns doch sehr, weil durch das wird das Ganze natürlich auch spannend. Wir haben auch Vorträge und weitere Veranstaltungen. Auch die G-Geeks machen ja öfter wieder Sachen im Doc 18. Und Informationen über all die Veranstaltungen findet man auf doc18.net.
Net.ch?
Gibt beides.
Okay. Mit uns verlinken auf unserer Webseite, wo zwar auch immer noch nach Standard-Lautblog-Installation aussieht, nämlich www.hackerfunk.ch. So, und jetzt machen wir aber zuerst mal Musik.
Yeah.
Oh, wir sind zurück beim Hackerfunk. Also, wir reden heute über die Cybercrime Convention und den Hackerparagraf in Deutschland. Und jetzt merke ich gerade, dass ich da irgendwo eine Rückkopplung habe. So, jetzt haben wir die Boxen abgestellt. Ja, ist ja nicht wirklich erfreulich, was da unsere Nachbarn so machen. Ich will mal erzählen, wie das überhaupt zustande gekommen ist, was der Hackerparagraf ist. Fabio, du hast den, glaube ich, ausgedruckt. Kannst du mal kurz vorlesen und erläutern, was der Hackerparagraf ist und was es da sich dreht und warum es da so eine Aufregung herrscht?
Ja. Also es handelt sich eigentlich um eine Änderung vom Strafgesetzbuch. Und zwar gibt es dort neuerdings einen Artikel 202c. Und eigentlich, es sind verschiedene Änderungen, die eigentlich immer um Computerkriminalität gehen. Und die sind eigentlich alle ja, mehr oder weniger in Ordnung. Also, es ist nicht wirklich ganz Schlimmes darunter. Aber das 202c hat schon ein bisschen für Kopfschütteln gesorgt, weil... Ja, ich lese jetzt am besten einfach mal vor und dann können sich alle Hörer und Hörerinnen selber eine Meinung bilden. Also, 202c. Vorbereitung des Ausspähens und Abfangens von Daten. Wer eine Straftat nach 202a oder 202b vorbereitet, also das sind vorhergehende, bereits bestehende Artikel zum Thema Abhören von Daten, die einem nicht gehören. Indem er Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten ermöglichen, oder Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, sich oder an einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
Ja, und jetzt eben, der Knackpunkt daran ist ja, dass nicht klar umschrieben ist, wegen diesen Programmen. Da kommen wir dann aber noch ein bisschen dazu. Aber warum gibt es das so als Gesetz? Das ist ja sehr gummig formuliert. Warum gibt es das überhaupt?
Also das Gesetz, das Hackerparagraf, beziehungsweise die ganze Änderung von dem Strafgesetzbuch, ist durchgeführt worden, weil das Europaparlament, wenn mir recht ist...
Also der Europarat hat eine Cybercrime Convention gemacht, gerade mit dem Ziel, eben Cyberkriminalität, also verschiedene kriminelle Verhalten gegen Computersystem, Netzwerk, Daten eben einzuschränken, das zu verbessern. Und da hat jetzt Deutschland in dem Sinne eine Vorreiterrolle eingenommen.
Ja, also wie gesagt, die Cybercrime Convention hat zwar ihrerseits auch Kritik geerntet, aus verschiedenen Gründen. Und das ist einfach eben vom Europarat beschlossen worden, dass ihre Mitgliedsländer das sollen durchsetzen. Es gibt dann noch bestimmte Richtlinien, also die Schweiz ist da zum Beispiel auch dabei, bei denen, die das irgendwie befürwortet haben. Oder beziehungsweise, die das umsetzen, setzen. Aber es gibt scheinbar noch gewisse Länder, die das vorher machen müssen. Und eins davon, die das jetzt macht, ist eben Deutschland. Und das hat es umgesetzt in Form von dieser Strafgesetzbuchänderung.
Ja, also, die Cybercrime Convention ist ja eigentlich noch nicht ratifiziert. Die ist lediglich mal von ein paar Ländern, ich glaube 31 von 41 unterschrieben worden, aber somit eigentlich noch nicht bindend. Also ist Deutschland da eigentlich einfach mal vorgeprescht und hat angefangen, das bereits umsetzen, obwohl es noch nicht ratifiziert ist. Das recht verstanden haben.
Also ich habe gemeint, das funktioniert ja anders. Ich habe gemeint, der Europarat eben so Konventionen erlassen und die Mitgliederländer sind dann angehalten, die umzusetzen. Und ich bin nicht ganz sicher, wie verpflichtend das ist, aber es gibt bestimmte Regeln, welche Länder das wie müssen umsetzen. Und unter anderem eben die Mitgliedstaaten müssen, glaube ich, eine gewisse Anzahl das gemacht haben. Ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Also, das ist alles natürlich sehr juristische Angelegenheit, aber schlussendlich hat nachher Deutschland so ein Gesetz entworfen und das ist eben jetzt die 41. Strafänderung, wie heisst
es? Strafrechtsgesetzgebung zur Bekämpfung von Computerkriminalität.
Ja, also das ist ja das ursprüngliche, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Also das,
die Änderung, das ist die 41. Änderung.
Genau, die 41. Strafrechtsänderung. Ja, 41. Strafrechtsänderungsgesetz heisst es genau.
Aber das ist auch alles wegen dieser Cybercrime Convention. Okay, ich würde sagen, spielt nochmal ein Stück Musik und dann gehen wir mal ein bisschen genauer ein auf den Hacker-Paragraph in Deutschland. Und zwar, und jetzt ein Stück Promised Land vom Man with No Alias. Thank you.
auf 97,5 MHz. Hackerfunk, unsere Studionummer ist 044 567 24 00. Ich wiederhole, 044 567 24 00. Da könnt ihr uns anrufen.
Jawohl, die Leitungen sind frei. Gut, also, wir haben bereits mal gehört vom Hackerfunk, was da drin steht. Jetzt ist die Frage, zu was, was für einen Zweck verfolgt der Staat mit dem Paragraph? Was will man da damit verhindern, dass es passiert? Und so ganz schlau wurde sind wir aus dem Paragraph jetzt eigentlich nicht. Also, falls jemand von euch meint, eine Ahnung zu haben oder eine Meinung dazu hat, zu was dass der Hackerparagraph da ist, dann läutet uns an. Die Nummer haben wir gerade eben gehört: 044-567-2400. Ja, aber jetzt mal die Frage in die Runde: Was bezweckt der Hackerparagraph? Wie soll das gehen? Also, es ist verboten, Programme herzustellen, die könnten gebraucht werden oder deren Zweck ist, eine Straftat zu begehen. Nützt das etwas oder schafft das mehr Probleme? Also es hat ja, wie wir schon gehört haben, im Vorfeld heftige Kritik gegeben daran.
Ja, also eigentlich ist es ja eine sehr sinnvolle Sache. Also wenn man sich das so überlegt, es gibt bereits bestehende Artikel zu Kriminalität, also vor allem Computerkriminalität. Und man möchte das jetzt erschweren. Man möchte das schwieriger machen, gegen Sachen zu machen, wo man nicht möchte, dass sie gemacht werden, ohne dass man bestraft wird. Also du hast gesagt, eine Gesetzesverschärfung. Jetzt, was können wir da machen? Ja, es klingt eigentlich ganz logisch, dass man die Werkzeuge verbietet, wo man verwendet, um diese Sachen zu begehen, wenn sie dann ausschließlich für das gemacht sind. Also wenn es jetzt ein Werkzeug gibt, das ja nur dazu da ist, um ein Verbrechen zu begehen, ist das auch sinnvoll, dass das verboten wird.
Das Problem ist halt, es sind die gleichen Werkzeuge, wie man braucht als Netzwerkadministrator, um zu schauen, was im Netzwerk läuft, um irgendwie herauszufinden, wo das Problem liegt. Oder halt auch eine IT-Sicherheitsfirma, um zu schauen, ja, haben wir unsere Firewall richtig konfiguriert beim Kunden?
Richtig, was ist offen, was ist zu? Da gibt es so ein Programm, das ist also unter, ich sage es mal nicht unter Hacker, einfach unter Sicherheitsbeauftragten, Netzwerkadministratoren etc. Ist das recht verbreitet. Oh, ich merke jetzt, Leute jemanden an. Machen wir doch mal die Leitung auf. Hallo, da ist Radio Lora, wer ist dran?
Hallo, da ist der Axel aus Zürich.
Axel?
Mir ist zu dem Thema gerade noch ein Zitat eingefallen. Halt mal das Radio ein bisschen leiser.
Ja, du hallelisch ein bisschen.
Und zwar vom Werner von Braun, der hat in den 50er Jahren und 40er Jahren Raketen gebaut, erst für die Deutschen im Zweiten Weltkrieg, später für die Amis. Und der hat irgendwann mal so schön gesagt, die Wissenschaft hat keine moralische Dimension, sie ist wie ein Messer, wenn man es einem Chirurgen und einem Mörder gibt, gebraucht es jeder auf seine Weise. Ich denke, mit den ganzen Programmen, die hier verboten werden sollen, ist es genauso.
Ja, das hat ein bisschen etwas. Also die Analogie trifft es eigentlich ziemlich gut, auch jetzt auf den Hacker-Paragraph. Also das Programm an sich hat ja nicht einfach einen Zweck, sondern es erfüllt halt eine Aufgabe oder je nachdem mehrere Aufgaben. Wie eben das Beispiel, das ich vorher erwähnen wollte, Nmap. Das
ist mir auch eingefallen dazu, ja.
Ja, ich muss noch schnell erklären, was Nmap ist, effektiv, was das macht. Es schaut quasi bei einer Netzwerkadresse, bei einem Server oder bei einem Computer im Internet, was dort für Services laufen. Ob dort zum Beispiel ein Webserver läuft oder ein Mailserver oder ob sonst noch irgendetwas, wo man nicht genau weiss oder wo vielleicht könnte als Angriffspunkt benutzt werden. Ob das offen ist und eine Firewall hat eigentlich die Aufgabe, dann so Services, die nicht abgesichert sind, quasi zuzumachen. So wie zwischen zwei Häusern, dort hat es auch so eine Feuerwand, dass das Feuer eben nicht vom einen Haus ins nächste kommt, von daher kommt der Begriff. Und man kann es auf zwei Arten brauchen. Man kann schauen, ist meine Firewall dicht, also sprich, man lässt sie nur das durch, was sie darf. Oder hat es noch etwas, wo vielleicht vergessen gegangen ist? Das andere ist, ja, man kann es natürlich auch bei einem fremden Server benutzen und schauen, oh, wo könnte man denn da irgendwo hacken?
Es gibt noch einen sinnvollen Einsatz. Nachschauen, ob auf dem eigenen Server mehr läuft, als man haben möchte. Sprich, ob ein Einbruch geschehen ist.
Das ist sicher auch in der Verteidigung sehr gut. Sprich, wenn man irgendwo von etwas schon angegriffen worden ist, also sprich Spam-Mail oder andere interessante Portscans, dann kann man zumindest mal sein Ziel anschauen und schauen, ob das eventuell schon von einem Drittbenutzer, wie soll ich das sagen, auch schon bedient worden ist, also sprich auch schon eine komprimierte Maschine ist. Das lässt sich meistens durch das auch schon recht gut herausfinden.
Ja, und das soll jetzt einfach alles verboten werden, oder also, ja. Also,
wir können ja sonst nachher das Gesetz noch mal kurz anschauen, was das eigentlich alles betrifft. Also zu jetzt dem Beispiel fällt mir auch noch was anderes ein, und zwar sind das Sniffer, sogenannte, also zum Beispiel ein berühmter Wireshark. Was ist ein Sniffer? Ein Sniffer ist einfach etwas, das im Wesentlichen den PC dazu veranlasst, zu schauen, was alles im Netzwerk für Daten übermittelt werden.
Also so etwas wie auch TCP-Dump. Oder ja, so.
Es gibt,
quasi wie das Ohr an der Leitung, wenn man so will. So Computer einfach sämtliche Datenpakete, die kommen, quasi auf dem Bildschirm anzeigt, so die Richtung.
Also es zeigt einem einfach die Daten auch über das Netzwerk geschickt werden. Jetzt kann man das natürlich für zwei Sachen brauchen. Einerseits, so da habe ich zum Beispiel gerade kürzlich verwendet, ich kann schauen, ob das Programm, das ich geschrieben habe, wo etwas über das Internet versendet, ob das richtig tut, ob das die Sachen schickt, die ich auch will, dass es schickt, ob die auf der anderen Seite auch ankommen und ob ich dann Antwort kriege. Oder ich kann es natürlich auch brauchen, um zu schauen, ob der Fenty sein Passwort gerade über die Leitung geschickt hat, um seine E-Mails abrufen.
Also hoffentlich nicht im Klartext gemacht hat. Aber
aber es gibt
ja, was standardmäßig.
Also wir nennen jetzt mal an, dass ich irgendwie ein unerfahrener Computerbenutzer bin und das im Klartext gemacht habe. Und dann hast du mein Passwort und kannst meine Mails lesen.
Genau, und das ist natürlich schlecht. Und genau das will ich hindern mit dem Gesetz. Dass man solche Programme braucht, um das zu machen. Das Problem ist eben genau, dass es aber eine weitere Anwendung gibt, beziehungsweise sogar die primäre für die meisten von diesen Tools. Und zwar, dass man eben schaut, ob etwas, was man gemacht hat, ob das funktioniert. Ob das Gegenüber so antwortet, wie man will. Ob man selber also so abgeschickt hat, wie man möchte. Und das ist natürlich völlig legal und hilft auch teilweise, um genau so Leute abzuklemmen, die versuchen, gegen die Gesetze zu verstoßen, die es bereits gibt. Also es ist eigentlich, in sehr vielen Fällen ist das Gesetz kontraproduktiv. Und wir können ja nachher noch mal ganz kurz die 202c, den Artikel, können wir ganz kurz noch anschauen und jedes Wort eigentlich analysieren und schauen, wen das eigentlich genau betrifft.
Jo, Axel, hast du noch etwas zu sagen?
Gut.
Okay, dann vielen Dank für den Anruf. Und dann sage ich, machen wir mal noch wieder ein Stück Musik. Und zwar habe ich meine Playlist R1D1 von Zweiklang. Jo. I'm So, wir sind wieder zurück beim Hackerfunk, Radio Lora. Und ja, wenn ihr auch anrufen und etwas zu diesem Thema sagen, dann nochmal unsere Nummer. Es ist 044-567-2400. Dann kommt ihr bei uns direkt ins Studio, direkt auf den Sender. Gut, also schauen wir nochmal genau im Einzelnen durch, was jetzt da die Paragraphen sagen und wo das da eben Probleme sind damit, wo Kritikpunkte
sind. Ja, genau. Also wir können das jetzt nochmal durchgehen, also was wir wirklich für ein Problem haben. Das fängt eigentlich an, wer eine Straftat nach 202a oder also Artikel 202a oder 202b vorbereitet. Also so fängt der Artikel 202c an. Und das bedeutet im Wesentlichen, also eben wer so ein Computerverbrechen begeht, wie es beschrieben ist, also glaube ich, ich weiß jetzt nicht im Einzelnen, aber es um Daten abhören, die einem nicht für einen bestimmt sind im Wesentlichen. Also was heisst vorbereitet, oder? Also vorbereiten, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man sagt, okay, es ist eine Straftat begangen worden und man bestraft jetzt die das vorbereitet haben. Das wäre eine Interpretation, wo man eigentlich kein Problem damit hätte. Also man sagt, es ist etwas gemacht worden, man tut jetzt die bestrafen, die das vorbereitet haben, indem was sie die Computerbank besorgt haben und so weiter. Das wäre kein Problem. Aber die zweite Interpretation ist eben, dass man da irgendwie so ein abstraktes Gefährdungsdelikt
dass man quasi die legitimen Nutzer kriminalisiert.
Genau, das ist nachher ein Effekt von dem Ganzen. Das heisst, dass man nicht wirklich schaut, ob eine Straftat begangen worden ist im Anschluss von dem, sondern dass man eigentlich schon nur das Vorbereiten, also beziehungsweise das Beschaffen von diesen Programmen, egal ob sie nachher tatsächlich für irgendeine Straftat genutzt worden sind oder nicht, bestraft. Und mit dem hat man ein grösseres Problem.
Ja, wie will man beweisen, dass das eine Vorbereitung auf eine Straftat war oder nicht war? Ich meine, da ist irgendwie mit dem Unschuldsvermutung ist ausgehebelt.
Ja gut, das ist ja leider eine andere unschöne Entwicklung in Deutschland, dass man im Verdachtsfall vorläufig festgenommen oder vorläufig verschossen wird oder so. Ich weiß nicht, ich würde es vielleicht gerne machen, aber ja, gut, so weit sind wir in der Schweiz zum Glück noch nicht, dass so heftig kommt, also im Zweifelsfall für den Angeklagten.
Ja,
aber das ist wirklich das, was das Problem ist. Also wenn jetzt jemand, ich weiß nicht, wie das genau ist, ob da jeder kann eigentlich Anklage erheben gegen irgendwer anders. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Computersicherheitsfirma betreibe, könnte ich ja sozusagen eigentlich meine Konkurrenten einfach mal vorsorglich einklagen und sagen, die haben so Tools und die haben wahrscheinlich etwas ganz, ganz Böses geplant gehabt. Und ich glaube, in einem ähnlichen Rahmen ist das bereits schon ein paar Mal passiert. Also nicht so, dass jetzt da irgendwie aus wirtschaftlichen Überlegungen, aber da hat, glaube ich, techchannel.de hat
BSI.
BSI. Was heißt BSI?
So
Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik.
Mhm. Kannst du da mal genau noch ein bisschen erläutern, um was es da geht bei dieser Anklage?
Ja, der Tech-Channel hat gesagt, dass BSI Werkzeuge zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel John the Ripper, wo man eben so Sicherheitslücken kann ausnutzen kann.
Also John the Ripper ist ein Passwort-Cracker, wo einfach wo man ein verschlüsseltes Passwort gibt und das probiert dann einfach mal Kombinationen von Passwörtern aus einer Wortliste, die sie leicht abändert, wo sie irgendwie Buchstaben oder Zahlen ersetzt und so. Ja, stimmt ungefähr, oder?
Folgen. Genau, ob er eine Kombination findet. Und dann gibt er das aus. Und natürlich hat es da zwei verschiedene Arten von Ausgaben. Entweder das Passwort oder einfach die Sekunden, die er braucht, um es zu cracken. Und,
also ABC123 ist nicht wirklich ein sicheres Passwort.
Ja, das ist dann sehr wahrscheinlich weniger 1 Millisekunde gehackt
als ja, Ausgabe. Das probiert es wahrscheinlich als allererstes. Also das ist ein Gratis-Tipp aus der Hackerfunk-Redaktion. Wenn ihr das Passwort ABC123 lautet, dann tun sie jetzt ändern.
123 ABC ist nicht besser.
Ja, und DEF456 auch nicht. Ja gut,
Spass. Beste Grosskli, dann nachher braucht es ein bisschen mehr Kombinationen.
Wir können sonst mal...
Grosskli funktioniert im Windows-Netzwerk nicht unbedingt.
Ja, wir können sonst mal eine eigene Sendung machen über Passwortsicherheit und den Zettel am Bildschirm.
Also die Frage ist eigentlich, wieso ist denn das genau das Problem mit dem John the Ripper? Und wir können
das
da
ist schauen.
Ja, richtig, ich habe die unterbrochen, sorry. Also die stellen, also BSI, die stellen eine CD zur Verfügung mit so Werkzeug drauf.
Ja, so eine ganze Sammlung mit Security-Werkzeug. Das heisst...
Also sie sagen dem Security-Werkzeug, nicht,
genau.
Obwohl es ein Bundesamt ist. Also nicht Hacker-Tools.
Ja, aber John the Ripper geht eigentlich in jedem Jargon unter Hacker-Tools und nicht unter Administrationssicherheitsrichtlinien oder so.
Ja gut, man kann es dafür verwenden, zumindest das, wenn man Passwörter rausgibt oder generiert, dass man
die aber da kommen wir doch genau zum zweiten Problem von dem Paragraph. Der Zweck ist entscheidend, wofür du es brauchst.
Ja. Gut, wobei, das geht dann ums Programm, aber es ist eben das ganze...
Ja, wir streiten uns jetzt ja schon über das Programm.
Nein. Das Problem ist ja, vom Ganzen ist ja bei diesen Gesetz, dass es da sehr viele Nebensätze hat. Und ich versuche jetzt einfach mal das rauszufiltern, was ihnen wichtig ist, und ignoriere einfach alles andere. Also wer eine Straftat nach 202a oder 202b vorbereitet, indem er Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten ermöglichen, herstellt, sich oder einem anderen verschafft, bla 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 bla. Also auf Deutsch gesagt, der ganze Rattenschwanz kann man auch so interpretieren, wenn man den Rest weglässt, dass wer auch Passwörter oder Sicherungscodes herstellt, was immer das heisst, dass der sich ebenfalls strafbar macht. Weil es sind ja eigentlich in dem 202c hat es zwei Punkte drin und der zweite dreht sich ums Computerprogramm, für welchen Zweck es auch immer verwendet wird. Und dort kommt eben das Wort Zweck drin vor, ja. Und das erste geht es aber ums Herstellen von Passwörtern oder sonstigen Sicherheitscodes. Und wenn ich da das Deutsch richtig interpretiert habe und wegfiltert habe, was man wegfiltern kann, dann wäre das schon nur das Problem, dass man die Passwörter versucht zu generieren. Sehen die das auch so?
Du
verwendest das Programm grundsätzlich, ja.
Ich denke mir die immer von Hand aus.
Also das wäre dann nicht nur eigentlich
problematisch. Also ist mein Hirn jetzt auch ein Hacker-Tool? Wird mir das verboten? Jetzt haben wir verloren.
Gut, eben dort geht es ja eigentlich nicht um Tools, sondern um das wirkliche Erzeugen von Passwörtern und Sicherungscodes.
Ja, also das Erzeugen von Passwörtern, ist das wieder so ein Beamtendeutsch, wo quasi du erzeugst ein Passwort aus einem verschlüsselten Passwort-File, eine Passwortdatei, oder du erzeugst ein neues, wo du dann, wenn du jetzt, sagen wir, du betreibst einen Mail-Server und machst dort drauf ein neues Benutzerkonto, damit jemand seine E-Mails kann dort empfangen und du generierst da für den ein Passwort. Das ist ein bisschen unlogisch, weil natürlich braucht er ein Passwort, oder?
Es ist
ein bisschen sehr unklar geschrieben.
Es ist generell, ja, das sehen wir jetzt im zweiten Teil, den verstehen wir eigentlich besser, weil es doch schon ein bisschen gegen das Ende vom Satz geht. Also ich versuche es mal. Ja, es ist ja so, weil es hat extrem viele Kommas drin. Je nachdem, welche... es ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Also wenn man Nebensätze rausfiltert, dann kann man fast verstehen, was es geht. Also zum Beispiel, ich versuche es mal mit 2. Also wer eine Straftat nach 202a oder 202b vorbereitet, indem er Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, also programmiert, sich oder einem anderen verschafft, also abladen zum Beispiel, verkauft, rüberlässt, verbreitet, also auch Distributoren zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Linux-Distributor bin und meine CDs verkaufe mit so Tools drauf, habe ich vielleicht das Problem. Die Frage ist nämlich, das Ganze hängt schlussendlich an dem Wörtli, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist. Ja. Also hat zum Beispiel, was macht man mit NC, oder? Was ist der Zweck da davon? Das ist
ja gut, ich glaube, ein klares Beispiel wäre jetzt zum Beispiel WinNuke. Oder Smurf oder so, die ganze...
Was ist WinNuke?
Funktioniert heutzutage nicht mehr. WinNuke war ein Programm, das im Prinzip ein kaputtes, ein überlanges Datenpaket geschickt hat an einen anderen Rechner im Netz. Und wenn das eine Windows-Maschine war, bis und mit Windows 98, ist das gegangen, dann hat es dort einen Bluescreen gegeben, sprich die Maschine ist abgestürzt. Gehackt ist da damit eigentlich noch nichts worden, aber mühsam für die Anwender ist es natürlich trotzdem. Wenn man stellt euch vor, sind irgendwie gerade etwas, irgendwie einen Text am Schreiben oder irgendetwas am Arbeiten. Und natürlich ist die Maschine noch im Internet, weil er zwischendurch auch mal auf dem Internet recherchieren. Ja, und noch bevor man abgespeichert hat, stürzt die Maschine ab. Und immer wieder, weil halt irgendwie ein Script-Kiddy. Also Script-Kiddy ist nur ein Synonym für Vollidiot. aber Freude gehabt hat er daran, oder? Dort ist der Zweck eigentlich ziemlich eindeutig, aber
unbedingt. Ich habe jetzt gerade eine Rückmeldung aus dem Channel bekommen vom Systemadministrator, und er sagt, er braucht das zum seine Server testen, zum schauen, ob das anfällig ist, also Exploit-Sachen. Ob er vielleicht einen Patch vergessen hat und noch nachspielen muss.
Ja, also gut.
Also eben,
ja.
Es ist einfach nicht so ganz klar.
Also, es
ist natürlich auch so, also man schickt ja teilweise auch, Datenpakete, die nicht gültig sind, um irgendwelche Fehler versuchen zu erkennen. Also zum Beispiel auch so Protokolle, die geschlossen sind, hat man teilweise versucht herauszufinden, wie es funktioniert, indem man einfach mal versucht hat, Datenpakete zu schicken, die ungültig sind, wo der Service nachher interpretiert und anhand von der Fehlermeldung nachher herauszufinden, was man genau mit dem Teil machen kann. Also zum Beispiel, ich glaube, bei Samba hat man es so gemacht, dass man einfach Fehler erzeugt hat beim Service, um zu schauen, was kriegt man eigentlich zurück oder was für Fehlermeldungen spuckt das Teil. Und von dem her kann es durchaus mal sein, dass man muss für etwas völlig Konstruktives Datenpakete schicken, die so keinen Sinn geben. Wenn dann die andere Kiste halt die Schrauben macht wegen dem oder gewisse Kisten. Ja, eben, die Frage ist dann, was ist der Zweck? Oder? Was ist der Zweck?
Ja, aber ich denke, also gerade so eine Rechtsunsicherheit oder Unsicherheit von Laien oder auch von halt Firmen hat in Deutschland schon auch einiges ausgelöst in der IT-Branche, dass gewisse Leute gesagt haben, ja, sie tun jetzt halt die Probleme nicht mehr.
Ja.
Sorry.
Ja, natürlich.
Die Probleme nicht mehr veröffentlichen, die sie herausgefunden haben. Oder sie überlegen sich, im Ausland zu arbeiten.
Richtig, ja. Eben die Auswirkungen sind nicht so klar abzusehen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein Stück Musik. Und zwar nochmal der KB mit dem Stück Picnic in the Meadow. Und nachher schauen wir noch ein bisschen die Auswirkungen an auf die Wirtschaft, auf die Entwicklung von Software generell und auch was der Privatanwender und Reisende auf Deutschland anfangs beachten müssen. Und zuerst jetzt mal ein Stück Musik.
Konsequenzen.
So, und wir sind... Und wir sind zurück zum, zur letzten Etappe von der heutigen Sendung Hackerfunk. Ja, eben die Auswirkungen. Die sind ja... Also die Auswirkungen sind jetzt ja vor allem manchmal auf Deutschland begrenzt, was das Wirtschaftliche anbelangt. Gibt es denn schon, gibt's schon Fälle von Firmen, die gesagt haben, sie wandern ab, weil sie nicht mehr arbeiten können?
Angeblich gibt es das, ja. Da sage ich offenbar, meinen Firmen, Security-Firmen, die sich quasi unter Berufsverbot sehen und unter Umständen sich erwägen, in die Schweiz zu kommen, beziehungsweise schon in der Schweiz sind.
Ja gut, sie hätten auch nach Österreich können, aber ja.
Naja, wenn man das in Anbetracht von der EU sieht, ist wahrscheinlich die Schweiz sicher. Ich finde es auch interessant, dass zum Beispiel SWIFT, da, das internationale Zahlungsverkehrssystem, das erwägt jetzt ja auch in die Schweiz umzuziehen.
Na ja, gut, das hat wahrscheinlich auch noch steuerbehördliche Vorteile, denke ich mal. Ich meine, das Olympische Komitee und die FIFA, die sind ja auch in der Schweiz ansässig, oder?
Ich kann nicht...
Aber ja, gut, von dem her muss man sagen, ja, es ist eigentlich keine schlechte Entwicklung für uns in der Schweiz. Aber ja, ist die Frage, inwiefern wird die Entwicklung von so Sicherheitstools generell eigentlich verhindert? Weil in Deutschland hat es einen Haufen fähige Leute, die wo Know-how haben und wo jetzt sich einfach nicht getrauen, das Know-how anzuwenden und in so Tools, in die Entwicklung von so Tools, so Werkzeuge zu stecken.
Ja gut, eine andere Konsequenz ist, dass man seine Systeme nicht mehr prüfen kann. Und das hat der Bundestag ja so schon sehr am eigenen Leib erfahren, dass offenbar irgendwelche Rechner von den Politikern auseinandergenommen worden sind durch irgendwelche mutmaßlich chinesischen Hackers, oder was, wie man die auch
oder nennen. Hilft der Hackerparagraf in Deutschland ganz sicher viel.
Ja, auf jeden Fall. Oder?
Ja, auch wenn aus Russland was kommt oder so. Also man tut ja meistens nicht im Land reinbleiben, sondern geht irgendwo kehren und dann wieder zurück, geht weiter, wenn man etwas angreift. Also man bleibt ja meistens
machst
nicht
mit Zeit. So?
Machst du das so? Ich mach das nicht so.
Ja, gut. Ja, aber also, was jetzt halt auch noch, was auch noch wichtig ist für uns, ist, angenommen, ich reise auf Deutschland und habe meinen Laptop dabei. Darauf läuft ein schönes Linux. Und da hat es halt auch das eine oder andere von diesen Werkzeugen drauf, weil ich meinen Laptop zwischendurch auch mal brauche, für irgendwelche Tests zu machen auf meiner Firewall, meiner Infrastruktur. Muss ich die zuerst deinstallieren oder laufe ich Gefahr, dass mir dann würde ich sagen, quasi unterstellt wird, ich habe irgendwie eine Straftat vor?
Ja, also ich würde Ping deinstallieren.
Ping?
Ping.
Ping.
Oh
Ping.
Ja.
Also das ist
spärlich, ja. Ping. Was macht Ping?
Es Ping. Wirkt
ja, schickt einfach ein Testpaket an einen anderen Host und der andere Host der antwortet dann oder nicht, wenn er rum ist oder nicht. Sprich, man kann natürlich damit auch Netzwerkbereich angeben und somit ausleuchten, wo was theoretisch noch da ist.
Also quasi, wie wenn man mit dem Telefon einfach mal irgendwelche Nummern anruft und schaut, wer dort ob jemand zuhause ist.
Genau.
Also quasi, ich suche mir irgendwo eine schöne grosse Villa und schaue, was haben die für eine Telefonnummer und rufe dort an. Und wenn niemand abnimmt, kann ich davon ausgehen, dass niemand zuhause ist und kann sie ausräumen.
Ein weiteres Problem mit dem Hackerparagraf 202c ist natürlich auch, dass die sich da sowieso kriminell verhalten, die richtig... die kümmern es eigentlich nicht. B, dass die meisten Attacken nicht unbedingt aus dem eigenen Land stammen, wenn man das so mal quer über die Statistik rein betrachtet.
Das ist so, aber erklär das mal an einen Politiker. Ich glaube, in Deutschland war das, wo irgendein Politiker, ich weiß nicht, ob es nur ein Gerücht ist oder ob der das wirklich so gemeint hat, gefunden hat, ja, und die Datenpaketli, das sind ja auch Paketli und die muss man verzollen an der Grenze.
Aha, sehr gut.
Also mit so einem Wissenstand,
also ich denke, das ist schon das Problem.
Lässt sich gut regieren.
Es wird wahrscheinlich mal drauf rauslaufen, dass wir irgendwann mal nationale Firewalls und so weiter einführen. Da warte ich eigentlich schon lange drauf.
Ja, Leute in China, die haben ja Erfahrung mit dem. Ja.
Genau.
Also ich denke, schlussendlich wird's einfach, ist schon ein Problem natürlich, dass die Leute, die sie schreiben, meistens nicht gleichzeitig die Leute sind, die wahnsinnig viel Ahnung haben von dem Thema, was sie Gesetze darüber lassen. Ich meine, das ist ja selbstverständlich. Ich kann nicht in allen Bereichen vollumfänglich Bescheid wissen. Ich denke, das grösste Problem ist natürlich schon, wenn das so interpretiert wird, schließlich und endlich, dass alleine der Besitz strafbar ist, weil man nicht unbedingt eine Tat vorliegen muss, tatsächlich, damit man eine Straftat vorbereitet hat. Das heisst, man könnte jemandem unterstellen, er bereitet eine Straftat vor, weil er so ein Tool besitzt. Obwohl natürlich kein Staat schlussendlich stattgefunden hat. Und dann wäre natürlich auch der Besitz unter Umständen sehr gefährlich. Und da muss man echt darauf verweisen, dass es was für alles andere gibt. Man muss so Sachen auch immer nachweisen können und es gibt schon seit längerem verschlüsselte Dateisysteme.
Ja gut, was ich auch noch würde sagen, ist, ich meine, es ist eigentlich schon lange klar, dass das ein Problem ist. Und also, meine, die Experten, sagen wir jetzt mal CCC zum Beispiel, hat sich ja eigentlich auch der Bundesanwalt hat sich ja auch eigentlich zu Wort gemeldet zu dem Ganzen und wenn man das halt dann auch noch ignoriert, ja, dann kann man leider dem Ganzen wahrscheinlich auch nicht mehr ganz anders beistehen.
Ja, und zum Thema Verschlüsselung ist es jetzt so, dass in England anscheinend auf Verlangen muss der private Schlüssel, respektive halt einfach der Zugang zu diesen verschlüsselten Daten, muss gewährt werden. Also muss gegeben werden von dem, wenn jetzt ich ein verschlüsseltes Dateisystem einsetze auf meinem Laptop, dass der Staat da quasi kann sagen, ja, du musst jetzt uns da aber den Zugang geben dazu. Und ja, na gut. Das hat dann irgendwie ein andere Aspekte auch noch, dass wenn man das Passwort nicht weiss und so, dass einem der Staat muss beweisen, dass man das Passwort wirklich nicht weiss. Aber gut, das Thema werden wir jetzt definitiv nicht auch noch anschneiden, nämlich ist unsere Sendung bald mal vorbei. Darum, ich sage ja, machen wir an diesem Punkt langsam Schluss. Wir danken fürs Zuhören. Nach uns kommt die Sendung «Wie es uns gefällt», wenn ich da am Programmscheduler darf glauben. Der nächste Hackerfunk kommt am Samstag, den 3. November, wieder wie gehabt ab dem 7. Uhr Abend bis am 8. Thema wissen wir noch nicht so ganz genau. Es hat mal etwas geheißen von Programmiersprachen. Ja, wir schreiben es auf unsere Webseite www.hackerfunk.ch und dort könnt ihr auch, falls ihr irgendwie jetzt ständig verpasst habt, die dann in ein paar Tagen, denke ich jetzt mal, als Podcast abladen. Ja, an dieser Stelle sagen wir in dem Fall ciao zusammen.
Ciao, Nabig.
Tschüss zusammen.
Und wir hören noch Orbital Movement von Frank Mulder.